Mit 15 und war dann tatsächlich der größte Gebrauchteilehändler in Deutschland.
Das war das erste Produkt, was mein Opa erfunden hat, worauf Titania, was es jetzt ist, überhaupt aufbaut.
Und als Kfz-Meister in einem Kosmetik-Unternehmen in einer gewissen Größe ist dann schwierig.
Wie bist du so geworden, dass du mit 15 nicht gesagt hast, ich leih mir Papas Porsche und verprasse das Geld, das Opa verdient hat? Und
mein Vater, ja... Er hat sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt.
Wenn es um Umsatz geht, seid ihr da relativ offen, wo ihr da in etwa steht mit der Gruppe?
Ja, wir peilen dieses Jahr die Millionen an.
Krass, krass. Also Respekt.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthier-Toden.
Herzlich willkommen zu Hire or Fire. Ich bin Jan Lüthier-Toden, Headhunter für Startups. Ich habe heute Julius Kotte zu Gast. Er ist Unternehmer an dritter Generation bei der Titania aus Aachen. Wir sprechen heute darüber, wie er seine Firma leitet. Julius, herzlich willkommen.
Hi.
Ich finde, du bist einer der spannendsten Typen in unserem Space, weil du ein paar Sachen anders machst. Weißt du, die meisten anderen in der E-Com-Bubble haben wir irgendeine Firma hochgezogen, haben so mit einem Kinderzimmer angefangen, Volksbankkredit, der ihnen das Genick gebrochen hätte, langsam irgendwas aus China bestellt. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie und hast gleich richtig gut losgelegt. Und ihr habt ja jetzt mehrere Brands, ihr produziert für andere. Du kommst aus einer Unternehmerfamilie, finde ich das ein ultra spannender Mix, daher freue ich mich sehr, mit dir heute zu sprechen.
Ja, ich freue mich auch. Das ist definitiv was anderes, denke ich.
Vorab, was würdest du sagen, wer ist die heftigste Person, die du je geheiert hast und wieso?
Ah, oh, da starten wir aber direkt hart rein. Die heftigste Person, die ich direkt geheiert habe, ist wahrscheinlich, jetzt will ich natürlich keinem auf die Füße treten, aber wer auf jeden Fall ziemlich heftig ist, ist Roman. Hm. Roman macht bei uns Amazon, der kam tatsächlich über euch.
Ah, ja.
der ist schon hart, also der ist schon richtig, richtig gut.
Was macht er, was ist dein Job? Amazon macht
er. Amazon, Deutschland, EU, verantwortet er alleine für beide Brands, für Titania cool. Und New York. Cool. Und da macht er echt einen richtig, richtig guten Job.
Cool, cool, auch Shoutout an Roman an dieser Stelle, guter Mann.
Ja.
Cool, Julius, du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie. Wer von deinen Vorfahren hat das Ganze mal gestartet und vielleicht holt uns ab, was macht ihr heute alles?
Ja, da brauche ich 2-3 Sätze für. mein Opa hat vor 76 Jahren das Unternehmen gegründet. hat mal angefangen mit was komplett anderem, aber vor etwas über 50 Jahren ist es dann in den Bereich Beauty gegangen, wo wir heute sind. Und zwar produzieren wir Kosmetik und Beauty-Accessoires von Kopf bis Fuß, also von der Fußcreme bis zur Haarfarbe und von der Fußfeile bis zur Haarbürste an 3 Standorten in Deutschland mit einer Ecke über 300 Mitarbeitern.
Krass, krass. Wenn es um Umsatz geht, seid ihr da relativ offen, wo ihr da in etwa steht mit der Gruppe?
ja, wir peilen dieses Jahr die 60 Millionen.
Das ist krass, also 60 Millionen Umsatz, 300 Leute, ich glaube, du bist 29.
Genau.
Krass, krass, also Respekt. Und ihr seid ja auch breit aufgestellt. Das finde ich auch mal spannend bei Leuten, die nicht nur eine Sache machen und die weg, sondern dass man sie, wir sind ja auch in dem Space drin, da könnte man was machen. Oh, wir können ja auch da was machen. Da sind wir auch drin. Und das sehe ich auch so voll bei dir, dass du diesen Drang hast, wir gehen dahin, wir gehen dahin, wir gehen dahin, dann wächst das und es klappt sehr gut, dann hast du gute Synergien.
Ja, hat Vor- und Nachteile. Aha. So, der Vorteil ist, man ist halt super stabil.
Ja.
Wir sind in super vielen verschiedenen Nischenbranchen unterwegs, vom professionellen Friseurbedarf, wo wir mit eigenem Außendienst in Deutschland verkaufen, über klassisch Drogerieartikel, Export in über 100 Länder.
Ja, krass.
Hat den Vorteil, dass man Krisen, jetzt gerade Corona und die ganzen anderen Krisen jetzt aus den letzten Jahren, relativ gut überstehen kann, weil immer nur Einzelbereiche wirklich betroffen sind und andere im Idealfall dafür bergauf gehen.
Ja.
Auf der anderen Seite ist man natürlich auch relativ behäbig nach vorne.
Ja, Stichwort Krise, wenn ihr auch Krisen überstehen wollt mit eurer Firma, abonniert gerne den Kanal, sei es auf Spotify, iTunes, YouTube, sonst wo, denn dann macht ihr im Personalbereich keine Krisen mehr. Julius, wird dir erzählt, dass dein Opa es gestartet hat und ich vermute mal, danach ging es weiter mit deinen Eltern.
Ist mein Vater.
Dein Vater.
Genau, mein Vater ist vor 41 Jahren dazugekommen. Damals waren das so um die 10 Mitarbeiter. Mein Vater hat das zuerst mit meinem Opa zusammen und danach alleine am Ende groß gemacht. Jetzt seit knapp 9 Jahren bin ich dabei.
Ja. Hast du auch Geschwister, die auch mitmischen?
Genau, ich habe noch einen Bruder, der ist jetzt 24, der macht gerade ein duales Studium, BWL, Schwerpunkt E-Commerce und macht den Praxispart bei uns im Unternehmen.
Cool. War das von Anfang an so geplant, dass er es bei euch im Unternehmen macht? Meint ihr das sagen, komm, den Jungen schicken wir mal zu, keine Ahnung, zu Douglas, damit er da mal ein paar Infos sich rausholt?
Mein Bruder hat zuerst eine Ausbildung gemacht außerhalb des Unternehmens, auch in einer ganz anderen Branche.
Aha. Und wie war das bei dir, Julius? Wusstest du so ab der dritten Klasse, Opa hat das gemacht, Papa hat das gemacht, ich mach das auch?
Ja, ich wusste ab der dritten Klasse, dass ich es nicht machen will. Also es ist tatsächlich so, dass ich da, bis ich 20 war, auf gar keinen Fall irgendwas mit zu tun haben wollte. Krass. Ich habe auch mich relativ früh selbstständig gemacht mit 15, mit einem Rollerteilehandel.
Also Moped-Roller?
Genau. Geil. Habe in ganz Deutschland gebrauchte Roller gekauft und habe die in Einzelteilen weiterverschleudert.
Mit 15?
Mit 15 und war dann tatsächlich der größte Gebrauchteilehändler in Deutschland. Für gebrauchte Rollerteile.
Minderjährig.
Hatte damals meinen ersten Online-Shop.
Du durftest mit 15 gar keine Rechnung schreiben, gar keine Gesellschaft haben, oder? Wie hast du das gemacht?
Ja, offiziell wurde es dann mit 16.
Ja, okay. Ja.
Da durfte ich dann mit Unterschrift von Mutti. Ja. Und so zwischen mit 18 war ich der größte Gebrauchteilehändler für Rollerteile in Deutschland.
Hast du das online gemacht oder wie macht man sowas?
Ich habe tatsächlich angefangen auf Facebook.
Krass.
So, damals Facebook-Gruppen, ein großes Ding. Hab mir dann Seiten gemacht, hab ganz viel mit Gewinnspielen gemacht, weil der erste, der große Gewinnspiele in der Branche, in der Szene gemacht hat.
Ist ja der Hammer.
Bin dadurch relativ schnell bekannt geworden und hab dann im zweiten Step einen eigenen Online-Shop gemacht, um es alles ein bisschen zu vereinfachen und nicht mit 100 Leuten schreiben zu müssen, damit einer mal was kauft.
Krass.
Ja.
Alles mit 16, guck mal, die Jungs von heute nutzen KI, wir haben damals Facebook-Gruppen gehabt.
Ja, andere Zeit.
Wie viel Umsatz hast du damals gemacht?
Boah, das kann ich dir gar nicht so genau sagen mehr.
Etwa?
Ja, ich glaube, da muss ich auch aufpassen, was ich jetzt sage. Das war also alles.
Ja, okay. Ja. Ja, aber wie. Ja, ja.
War ein Kleingewerbe.
War ein Kleingewerbe, nee, cool. Und wie, dann hast du es, aber ganz praktisch heißt das, in den Facebook-Gruppen, du hast gesagt, ich habe einen Auspuff vor von dem mit dem Roller und dann konnte man kommentieren, wer es haben will oder wie lief das praktisch ab?
Ja, also ich hatte meine eigene Facebook-Seite, wo ich Ordner hatte, Struktur etc., wo ich dann die ganzen Teile mit drin hatte, mit Bildern, mit Fotos und Nummern, damit die Leute mir sagen konnten, welche Nummer die haben wollen, weil ich Teile natürlich auch doppelt und dreifach hatte.
Ja.
Und es gab eine große Gruppe, den Roller-Bazaar, den kennen bestimmt einige noch. Da hatte ich dann oben gekaufte Beiträge, die einfach angepinnt wurden, wo ich dann immer das Aktuellste und so weiter verlinkt habe mit meiner Seite.
Ja.
Und da habe ich dann, weiß ich, am Anfang 50, später deutlich mehr Euros im Monat für bezahlt.
Ja.
Dass das da angepinnt wurde. Ja. Und das hat gut funktioniert.
Und das hast du so nachmittags nach der Schule gemacht?
Ja, geschraubt und verkauft.
Ja.
Auch während der Schule. Also Schule war relativ schnell Prio B oder auch Z. Aber ist alles einigermaßen gut gegangen.
Und woher kam der Drive dafür? Weil was ich häufig sehe, guck mal, ich gucke auch bei meinen eigenen Kindern, wie erziehe ich sie? Ich will nicht, dass es Rich Kids werden. Ne, so Trust Fund Babies. Und guck mal, ich komme aus einem sozialen Haushalt. Meine Eltern hatten immer gut verdient, aber so Pastor, Erzieherin, halt so normal für Dorf. Du kommst ja aus einer Unternehmerfamilie. Ne? Das ist ja auch irgendwo eine wohlhabendere Kiste. Wie bist du so geworden, dass du mit 15 nicht gesagt hast, ich leih mir Papas Porsche und verprasse das Geld, das Opa verdient hat? Sieht man ja so häufig, sondern ich verdiene jetzt mein eigenes Geld mit 15. Woher kam das?
Also einmal waren meine Eltern und vor allem mein Vater extrem sparsam. Also mir ist gar nicht aufgefallen, dass wir irgendwie mehr Geld haben als andere, bis es mir andere erzählt haben.
Ja.
So ganz plump.
Ja. Hör ich häufiger und das meistens auch sehr gut.
Also natürlich hatten wir ein nettes Auto, wir sind auch einen netten Urlaub gefahren, aber nie extravagant übertrieben. Natürlich hatten wir auch ein schönes Zuhause, aber auch alles jetzt nicht von der anderen Welt. Also schon sehr, sehr bodenständig.
Das dein Vater hätte auch zum Beispiel, sagen wir mal, selbstständiger Anwalt auf dem Dorf sein können. Gutes Einkommen, ne?
Ja. So, also der Anwalt ist in der Regel, der Dorfanwalt ist in der Regel ein größeres Auto gefahren. Ja. So nach dem Motto. Also das war jetzt, ich bin einfach normal groß geworden und ich habe mit 12 Ferienjobs bei uns in der Firma gemacht, wenn ich Geld verdienen wollte. Mhm. Wenn ich irgendwas haben wollte, musste ich dafür arbeiten. Und wenn ich an der Tanke gesagt habe, ich will das Five Gum für 1,50 Euro, hat mein Vater gesagt, nee, das für 80 Cent tut's auch.
Ja. So, ey, aber es ist gar nicht so schlecht.
Ich hab's gehasst.
Ja.
Aber im Nachgang muss ich sagen, es ist gar nicht so schlecht. Also es hat mich animiert zu sagen, ja, weißt du was, dann mache ich es halt selbst.
Ja.
Habe dann relativ früh auch durch, wie das so ist, durch Zufälle, habe meinen ersten Roller selber kaputt gefahren und dann günstig von der Versicherung gekauft und dann verkauft, Teilen verkauft, habe festgestellt, damit kann man Geld verdienen.
Ja.
So hat sich das ergeben.
Meinst du, deine Eltern und dein Vater haben es bewusst gemacht, um euch
definitiv
so zu erziehen, oder waren die einfach an sich sparsam und haben gesagt, komm, der Junge braucht kein teures Kaugummi?
Auch. Ja. Also sie sind an sich sparsam, aber auch bewusst erzogen. Und auch da ist es, glaube ich, ein Unterschied, ob man jetzt aus Hamburg kommt oder aus irgendeiner Großstadt oder wie bei uns aus einem 20.000-Einwohner-Dorf, wo man einfach jeden kennt, wo auch mein Vater schon groß geworden ist und wo wir einfach eng verwurzelt sind. Und da gibt es, also, da ist das normal und richtig und meiner Meinung nach sowieso normal und richtig.
Ja. Nee, aber ich finde das immer so am coolsten, wenn sich Leute so entwickeln. Denn ich glaube, wenn du wirklich mit wenig Geld aufwächst, dann den Drive zu entwickeln, ich verdiene jetzt Geld, ist relativ natürlich. Und wenn man wohlhabend aufwächst, dass man dann verhätschelt wird, den Wert von Geld nicht kennt, nicht weiß, wie die meisten Leute in Deutschland überhaupt leben, dass man keine Arbeitsmoral hat, das ist sehr einfach.
Ja.
Ne, es ist ziemlich einfach, glaube ich, seine Kinder hinzukriegen. Wenn du erstmal, meine Theorie ist ja, wenn du erstmal 20 bist und du kannst nicht arbeiten und hast so viel Geld, dann passt das fast.
Ja, also ich habe mit 15 meinen Eltern gesagt, ja, Taschengeld könnt ihr behalten, ich verdiene mein eigenes Geld.
Das ist mein.
Und das war schon ziemlich cool, muss ich sagen.
Hast du gedacht, ich will Firmenaktien haben? wie ging es dann weiter? Du hast den Rollerhandel angefangen, hast gut Geld verdient und du meinst, bis 20 hast du gar keinen Bock.
Genau, ich habe dann wieder nach der 10., zweites Mal 10. Klasse, ehrlich gesagt, von der Schule runter, habe dann gesagt, okay, ich mache mit Rollern und so weiter, was ist interessant, Autos, also habe ich eine Kfz-Ausbildung angefangen, Kfz-Mechatroniker, habe wie bei VW angefangen, bin dann in eine freie Porsche-Werkstatt.
Was haben deine Eltern dazu gesagt?
Also die vielleicht meine Mutter hat mich immer bei einem supportet, mein Vater, ja, er hat sich das vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, hat mir aber auch keine Steine in den Weg gelegt oder so.
Was ich auch immer unterstützt. Sehr bewundernswert.
Ja, finde ich auch. Fiel ihm aber nicht einfach. Also das weiß ich schon.
Das ist doch noch normal.
Ja. Sehr, ne? Ja. Kann man vielleicht nachvollziehen. Aha. Aber dann habe ich die Ausbildung gemacht, 3 Jahre, konnte ich verkürzen und habe mich dann zur Vollzeitmeisterschule angemeldet. Und dazwischen waren 3 Monate Zeit. Und da ist
zwischen das der Ausbildung und Meisterstudium.
Genau. Da hat mein Vater mich überzeugen können, doch 3 Monate wenigstens ein Praktikum in der Firma zu machen, dass ich wenigstens einmal gesehen habe.
So also, du hattest die 3 Monate Luft und Papa meinte, komm, die 3 Monate, das bist du mir irgendwo schuldig. Ne?
Genau. Ja. Ich habe trotzdem vehement abgelehnt und habe gesagt, nee, ich kann in der Werkstatt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, weiterarbeiten, 3 Monate.
Ja.
Und mein Vater hat mich dann tatsächlich mit einem sehr coolen Programm überzeugt. Ich war 2 Wochen in Südamerika mit der Kollegin, die da verantwortlich ist, auf Reise. Ich war mit einem Kollegen, der gerade die Ausbildung fertig hatte, viel unterwegs. Ich war in Amerika auf einer Messe. Ich war, also hatte in Anführungsstrichen Spaßprogramm.
Ja.
Und habe mehr Geld bekommen. Und die Kombination hat mich dann überzeugt und am Ende hat mir da so viel Spaß gemacht, dass ich seitdem einfach nie wieder gegangen bin.
Woher kam denn diese Abneigung dagegen vorher?
Ich mochte dieses, dein Vater hat und du bist ja und du kannst ja und ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Mir war ganz, ganz wichtig, mich selber zu verwirklichen, mein eigenes Ding zu machen und keine Almosen etc. anzunehmen.
Ja.
Was ich erst viel, viel später begriffen habe, dass ich jetzt genau das mache. Ich mache jetzt genau mein eigenes Ding, nur halt mit einer coolen Basis.
Ja.
Oder so.
Und auch mit dem eigenen Drive. Du hast nicht ins gemachte Nest gesetzt. Sondern man sagt ja, kennst du diesen Spruch so, die erste Generation arbeitet das Geld, die zweite verwaltet es, die dritte studiert Kunst. Na, sagt man ja so. Und du wärst dann ja so quasi eigentlich die Generation, die es verprassen sollte, das Geld. Und ist das Gegenteil passiert. Du bist ja richtig Gründer, Entrepreneur, Unternehmer mit Drive da drinne.
Ja, mir macht das einfach brutal viel Spaß.
Ja.
Also das ist der Grund, wieso ich das Ganze mache.
Krass, das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht, dann 3 Monate Praktikum, wolltest in die Meisterschule.
Habe ich auch gemacht.
Ah, ja.
Ich bin Kfz-Mechatronikermeister.
Cool.
Habe ich durchgezogen Vollzeit, war nebenbei immer noch im Unternehmen und habe dann noch ein BWL-Studium drangehangen.
Boah.
Weil so als Kfz-Meister in einem Kosmetikunternehmen in einer gewissen Größe ist dann schwierig, also war die Grundlage BWL-Studium sinnvoll.
Ja.
Das habe ich auch dual gemacht, Da war ich in verschiedenen Unternehmen, das war leider während der Corona-Zeit, aber nichtsdestotrotz habe ich Praktika in verschiedenen Unternehmen gemacht und dann nochmal andere Einblicke bekommen, auch in verschiedenen Branchen. Ja.
Würdest du heute auch jungen Leuten sagen, dass duale Studiengänge besser sind?
Ich habe nie normal studiert, aber für mein Empfinden auf jeden Fall. Ich bin sowieso überhaupt kein Studienfan, so. Mir fiel das extrem schwer. Nichtsdestotrotz hat es mit Sicherheit Sinn gemacht, als Basis. Und ich würde für Leute, die ähnlich ticken wie mich, wie ich, ist ein duales Studium das Richtige und der bessere Weg.
Ja, ja.
Und ich glaube auch, das kannst du vielleicht besser sagen, aber auch im Lebenslauf macht sich das, glaube ich, besser als jemand, der 7 Jahre auf der Uni war, aber noch nie gearbeitet hat.
Sehe ich auch so. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, auf was für Jobs du dich bewirbst. Dann nehmen wir an, du willst so in den richtigen Finance-Bereich, Investmentbanking, dann ist ein duales Studium vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Ja. Aber.
Oder Arzt.
Ja, genau. Learning by doing, Herzchirurgie. bei den Leuten, die einfach auf der klassischen Uni sind für mich als Headhunter, der sehr viele Personalentscheidungen trifft, die Praktika das Wichtigste. Na, also ich will sehen, dass die Person halbwegs schnell durchkommt, ne? Also 3-4 Jahre zum Beispiel für einen Bachelor und nicht 6. Und ich will sehen, dass da gute Praktika sind. Entweder ein paar coole Stationen oder auch wenn jemand in einer Firma 1-2 Jahre war, dann hat er halt tatsächlich gearbeitet, auf was mitgetragen und nebenbei studiert. Das ist ja gar nicht so weit weg von einem dualen Studium. Da wird dir vielleicht nochmal mehr vorgegeben, du hast da mehr Struktur drin, es ist mehr aneinander angepasst, aber ich will immer einen Mix sehen aus der Praxis und der Theorie.
Ja, also das sehe ich, wenn ich Bewerbungen screene etc. Auch so. Ich finde das Praktische wichtiger als das Theoretische.
Ja.
Zumindest in den klassischen Vertrieb, BWL, Einkauf, also in den klassischen Bereichen.
Ja.
Es gibt natürlich auch Bereiche, da ist ein Studium einfach unabdingbar.
Klar.
Wenn man jetzt in die Kosmetikentwicklung geht, etc., da ist Grundlagen, die sind wichtig und die müssen gelernt sein.
Klar.
Aber im Vertrieb lernt man jetzt nicht im BWL-Studium.
Nee, so alles Richtung. Und auch, man muss das sagen, ich glaube, BWL ist so einer der generalistischen Studiengänge, weil ich glaube, es gibt kaum Studiengang, mit dem du nachher mehr Jobs qualifiziert bist.
Ja.
Ne, weil du kannst zur Bank gehen und Investmentfonds verkaufen an Privatleute. Du kannst Controlling bei Bosch machen. Du kannst ins Startup gehen, du kannst eine Firma leiten, also du kannst so viel machen mit dem BWL-Studium, gleichzeitig bist du für keinen Job sofort qualifiziert.
Ja.
Außer vielleicht so Controlling in die Richtung. Aber wenn du dann Richtung Vertrieb gehst, musst du immer noch sehr viel wirklich lernen.
Ja.
Cool. Wir schreiben das Jahr 2026. Das ist, wer von deiner Family ist heute alles in der Firma involviert?
Mein Vater.
Mhm.
Ja, auch voll dabei, ist auch erst 59, also der hat noch ein bisschen zum Glück. Mein Bruder, entsprechend Teilzeit im Studium.
Jünger als du, oder?
Ja, bitte?
Der ist jünger als du, oder?
Genau, der ist 4 Jahre jünger als ich und ich.
Cool. Und wie managen vor allem du und dein Vater das gerade? Das heißt, macht ihr so, ist er noch auf jeden Fall der Geschäftsführer und du bist der New Ventures Typ oder bist du schon in der Geschäftsführung und er gibt dir Rat und Tat? Es geht hier ja um Übergabeprozess. Ne? Es geht ja darum, dass du vielleicht mit deinem Bruder irgendwann gemeinsam in der Geschäftsführung sitzen, das Ding nach vorne bringen und dein Vater, dass er an Rente geht oder so im Beirat sitzt, nochmal so, ich kenne es auch viel von so Filmen, wo der Vater dann so mit 80 Jahren, mit 82 noch eine Firma kommt und die Post macht oder da er jeden Morgen zum Arbeiten kommt.
Das hat meine Oma tatsächlich bis vor Corona, sie ist jetzt leider verstorben vor ein paar Jahren, aber bis vor Corona ist sie mit 88 jeden Tag ins Büro gekommen, hatte noch ihre Aufgaben, einfach auch ein bisschen Beschäftigungstherapie,
klar,
muss man dazu sagen.
Klar.
Aber nichtsdestotrotz war die jeden Tag im Büro, 3 Stunden, 4 Stunden, hat ihre Sachen gemacht.
Ja.
Und bei meinem Opa ist auch, bis er 88 war er voll dabei. Das wird bei meinem Vater mit Sicherheit auch so sein, dass er mit weit über 80 noch in der Firma rumrennt.
Und ich finde das super,
das hoffe ich auch.
Und ich finde das super, wenn dann irgendwann ältere Leute noch voll aktiv mitarbeiten. Und es ist wichtig, dass die Firma tatsächlich vorher übergeben haben. Weil was ich nicht gut finde, ist, wenn du 82 bist. Ich habe letztens irgendwas gehört, der Vater irgendwie 86 und der Sohn war 62 und dann immer noch nicht rangelassen.
Ja, so
ist es nicht auch bereit. Und das ist halt auch nicht cool.
Nein, das geht nicht. Das würde ich auch nicht mitmachen lassen, muss ich ganz klar sagen, dann bin ich sofort weg.
62.
Also da bin ich auch zu dickköpfig für.
Stell dir mal vor, der ist ja noch 33 Jahre, bevor du das übernehmen darfst.
Ja, Katastrophe. Nein, das geht nicht. Aber jetzt mal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Mein Vater und ich haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Hm? Er ist 100% Eigentümer und auch offiziell Geschäftsführer der Titania Fabrik GmbH, also unserem Familienunternehmen, dem tatsächlichen. Ich bin mittlerweile Geschäftsführer der Dr. Sacher Kosmetik GmbH. Mhm. Das ist unser Unternehmen, wo wir die Entwicklung und den Vertrieb für Kosmetik machen.
Cool.
Für Dritte, also ja, für E-Commerce-Marken, für Wirkstoffkosmetik-Marken, für den professionellen Skincare-Bereich und so weiter. Und in der Titania-Fabrik, also unserem Familienunternehmen, machen wir gemeinsam die Geschäftsführung, auch wenn ich offiziell nur Prokurist bin. Und wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich kümmere mich mehr um die Marke New York, er kümmert sich mehr um die Marke Berryville.
Cool.
Und viele Sachen machen wir gemeinsam, wir stimmen uns kurz ab und das hat sich so ergeben. Also das ist fließend mit viel Kommunikation, kriegen wir das sehr gut hin, wichtige Dinge besprechen wir gemeinsam.
Ja.
Und was ganz wichtig ist, was ich allen älteren Generationen, wo die Kinder im Unternehmen sind, nur mitgeben kann, mein Vater lässt mich immer machen. Mhm. Ich diskutiere alles mit ihm, aber wenn ich was unbedingt ausprobieren will, dann sagt er, okay, go. Und wenn das dumm war, dann darf ich das selber feststellen.
Ja, finde ich auch ganz wichtig.
Also das ist extrem wichtig, eigene Fehler machen dürfen und nicht immer nur, das hat noch nie funktioniert oder das haben wir schon mal gemacht oder was auch immer.
Und das ist ja generell ein Führungsding, was, glaube ich, wenn es dein Kind ist, noch wichtiger ist.
Ja, aber für viele auch noch schwerer. Also
das stimmt.
Ich sehe das bei, das wirst du vielleicht auch kennen, ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, dass viele sich da sehr, sehr schwer tun. Und dann auch viel höhere Erwartungen an die eigenen Kinder haben und so weiter.
Ja.
Schwieriges Thema. Aber bei uns klappt das hervorragend.
Ja, und das finde ich, ich finde das immer beeindruckend. Und was ich auch häufig sehe bei Übergabeprozessen, Nachfolgeprozessen, die gut ablaufen, ist, dass sich das Ganze einfach nach und nach verschiebt. Das heißt, du hast am Anfang eine Person, die ältere Person, die ganz klar am Drücker sitzt, Geschäftsführung macht, alles leitet. Du hast eine Person, die ihr quasi dabei zuschaut. Dann verschiebt sich das langsam. Dann hast du immer noch eine Person, die das Ganze leitet und du hast eine Person, die der Person zuarbeitet. Dann hast du das, wo ihr seid. Wo beide Personen nebeneinander ihre Parts haben und gemeinsam arbeiten.
Ja.
Und dann verschiebt sich es in die andere Richtung. Dann ist die junge Person am Drücker und die alte Person kann helfen, zuarbeiten. Und dann verschiebt sich das noch weiter, sodass die eine Person eigentlich alleine leitet und die andere Person ist da für Fragen, macht aber ein bisschen was anderes, ist eigentlich in der Zuschauerfunktion. Ne? Und das heißt, so sehe ich, bei euch gerade, dass ihr so gerade mehr oder weniger auf einem ähnlichen Level dann seid, ne?
Kann man so sagen, ja.
Ja, das heißt, und erklärt ihr den Vater dann auch immer vieles und sagt ihr, guck mal, Julius, hier in den nächsten Jahren steht das und das an, also nimmt er dich doch mit rein in die großen Entscheidungen?
Ja, auf jeden Fall. Also die große Entscheidung treffen wir gemeinsam.
Cool.
Ich bin da voll involviert und präge die auch aktiv mit. Also vieles kommt da auch aktiv von mir.
Ja. Mega. Und wie ist es denn sonntagsmittags bei euch? Wird dann nur über die Firma gesprochen?
Viel, ja.
Ja? Ich habe es letztens ganz gehört, ich weiß nicht, ob du Dave Ramsey kennst, so einer der größten Private Finance Experten der USA. Der macht auch gerade einen Übergabeprozess mit seinen Kindern. Die machen, glaube ich, um die 300 Millionen. Und das ist sehr knowledge-based. Das heißt, sie verkaufen Infoprodukte für Finanzen, was eigentlich voller Scammer-Produkt ist. Aber bei denen ist es sehr gut und seriös, weil die im Grunde genommen sagen, du darfst nicht verschulden, du brauchst ein Budget, du musst Geld für deine Kinder sparen. Also sehr basic Sachen und nicht so Krypto-Day-Trading. Und der hat jetzt gerade einen Übergabeprozess gestartet, weil im Grunde genommen hat er eine Personal Brand. Und es scheint unmöglich zu sein, eine Personal Brand auf eine andere Person zu übertragen, auch wenn es das Kind ist. Was aber funktioniert, ist, es auf mehrere Leute zu übertragen. Das heißt, er hätte so 5, 6, 7 Leute. Und ihr wart erst so der Personal-Finance-Typ und jetzt ist eine für Familienfinanzen, den nächsten für so Uni-Sachen, für junge Leute. Der nächste ist hauptsächlich Experte für Retirement. Der nächste ist eher so ein Therapeut, der sich auch mit Finanzen beschäftigt. Ne? Und so hat das auf 7 Leute quasi runtergebrochen. Gleichzeitig hat das Ding dann seine 3 Kinder irgendwie vererbt. Die haben jetzt alle, glaube ich, 33%. Er hat noch 1% über, aber das ist irgendwie in den USA ein bisschen anders. Das erste einzige, das ist so das Voting Percent. Also mit seinem 1% kann er immer noch alles bestimmen.
Ah, okay, das geht in Deutschland auch.
Das geht auch, okay.
Ja.
Ja. Und er meinte, was ich von nahe viel gehört habe, ist, dass sie zum Beispiel, wenn er mit seinen Kindern, die arbeiten alle 3 mit, die Kinder, innerhalb der Firma nennen die sich alle beim Vornamen. Die sagen nicht Papa, die sagen Dave. Und innerhalb der Firma wird auch nicht über Familie geredet.
Okay.
Außerhalb der Firma, zu Hause, nennen die sich Papa und sonst wie und es wird nicht über Firma geredet. Und das finde ich sehr spannend, das so abzuschneiden.
Ja, finde ich krass.
Ja.
Ist bei uns nicht so.
Also du sagst weiter mit Papa und aber ja. Zu Hause wird auch viel über die Firma geredet.
Ja. Okay. Ja, also definitiv. Wir reden natürlich auch über andere Sachen, aber irgendwo kommt das dann doch immer wieder,
ja.
Weil man dann auch mal die Ruhe hat,
ja.
So nicht im Alltag, wo man sich dann auch schon mal gezielt auch schon mal ein Stündchen auf zwei zusammensetzt und Dinge bespricht und dann erst gemeinsam frühstückt und sich danach nochmal ein bisschen Zeit nimmt, um ein paar Sachen zu besprechen, zu diskutieren, einfach in einer ruhigen Minute mit einem freien Kopf.
Ja, mega. Aber ich glaube, wenn alle ein positives Verhältnis zur Arbeit haben, wenn die Firma gut läuft, ne, wenn man jetzt nicht immer durch Krise muss, ist nochmal was ganz anderes.
Ja.
Wenn du gute Verhältnisse untereinander hast, ich glaube, dann ist es sehr gesund und gut. Und wenn immer auch alle Bock haben zu arbeiten, die Firma ist ja auch, also die Firma ist ja ein essentieller Teil eurer Familie.
Ja, das ist der Mittelpunkt der Familie.
Genau, und das haben andere nicht. Ne? Also wenn du keine Firma hast, dann hast du es halt nicht. Du hast ja auch nichts anderes, auch kein Golden Retriever, der diesen Status einnimmt. Oder ein Haus oder ein Auto. Das kann ja alles gar nicht den Stellenwert von der Firma haben.
Nein.
Ja, bewundernswert. Ich bin auch mal gespannt, wo es bei uns hingeht. Weil guck mal, ich mache meine Firma ja seit, gut, ich bin ja 7, 8 Jahren selbstständig. Seit 5 Jahren GmbH angemeldet. Meine Kinder sind jetzt, ich habe 3 Mädchen, 3, 7 und 9. Das heißt, die sind natürlich noch weit davon entfernt. Und man muss auch sagen, es ist eine Headhunting-Agentur, die kann so schnell runterfahren, kann schnell wieder hochziehen. Ne, aber beziehungsweise nein, es dauert natürlich, bis was Gutes, du dieses hochgefahren hast, aber es ist keine Fabrik, wie bei euch. Ne, weil ich könnte ja auch irgendwie morgen aufhören und was ganz anderes machen. Mit einer Fabrik macht man das nicht so. Ich glaube, da braucht man nochmal ein ganz anderes Verantwortungsgefühl als bei so einer Art Digital-Agentur.
Ja, das ist auch einfach kapitalintensiv. Ne?
Stimmt,
das also auch. Wir haben jetzt 75 Jahre lang hunderte Maschinen und zehntausende Quadratmeter an Produktionsflächen erschaffen.
Ja.
Das macht man nicht mal so eben.
Nee,
das ist auch definitiv ein Faktor, wieso uns das, was wir machen, das macht uns gerade in Europa auch keiner mehr nach.
Ja.
Vor allem nicht in der Bandbreite.
Ja.
Es gibt auch ganz, ganz viele Artikel, die wir produzieren, produziert kein anderer mehr in Europa.
Krass.
Ja, so, gar nicht in Deutschland.
Wir haben 11 MacBook Pros. Bei uns nur, meine ich.
Wie bitte?
Ich habe gesagt, wir haben 11 MacBook Pros.
Ja, das ist ein bisschen was anderes.
Ist was anderes, genau. Aber auch anderes Businessmodell. Du hast eben schon, damit kommen wir, glaube ich, auch zu einer guten zweiten Hälfte des Gesprächs, wie du auch das Thema Leadership und Hiring angehst.
Ja.
Zum einen, wie haben das dann die Mitarbeiter wahrgenommen, dass du so als Junior reinkommst? Wussten die schon immer, da kommt da einer? Oder meinten die zuerst, boah, hier der Junge, dem trauen wir das nicht zu? Wie war das so?
Das war relativ entspannt. Dadurch, dass ich ja einfach nur reingekommen bin, um 3 Monate Praktikum zu machen und dann einfach nie wieder gegangen bin, war das nie so ein harter Entry. Mhm. Ich bin nie einfach da gewesen, also ich bin nie reingekommen und alle wussten, ich komme.
Ja.
So, das war so, ja, der Junior ist jetzt mal 3 Monate hier und guckt sich das mal an.
Mhm.
Und irgendwann haben die festgestellt, ja, warte mal, der springt ja hier immer noch rum.
Ja.
So, und dann habe ich meine ersten Projekte gemacht, meine ersten kleineren logischerweise, dann wurden die immer ein bisschen größer, dann dies, dann jenes und ich war einfach da.
Mhm.
So. Also das war der Vorteil, das konnte sich gar keiner darüber aufregen, dass ich komme oder sich eine Meinung dazu bilden, weil ich war halt plötzlich einfach irgendwie da.
Und wenn ich es richtig sehe, hast du auch wirklich dir deine Sporen verdient.
Ja.
Ne? Weil etwas anderes ist es, du kommst rein, hast eigentlich nichts geleistet im Leben, nicht viel gemacht, bis Ende 20 kommst rein, zack, hast die Firma geerbt und jetzt bist du der Chef.
Nee.
Das ist was ganz anderes, wenn du reinkommst, hier einen Teil übernimmst, damit Erfolg hast, das was aufbaust, damit Erfolg hast, dein kleines Team führst, damit Erfolg hast. So, das war ja eher deine Journey.
Ja, ich hatte ein Soft-Entry, weil ich halt auch dann projektbezogen, wenn ich, je nachdem auch wie das Studium war, beziehungsweise die Meisterschule, war ich dann halt mal ein paar Wochen länger da, dann ein paar Wochen gar nicht.
Mhm.
Und dann war ich auch, ich habe tatsächlich in jeder Produktionsabteilung selber gearbeitet, mehrere Tage oder auch Wochen.
Mhm.
Also ich kenne alle Prozesse, ich kenne alle Leute, ich kenne alle Abläufe. Ich habe alles einmal gemacht, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber ich bin nicht der jetzt mit 29 da reinkommt, direkt als Geschäftsführer und dann sagt, wie die Reise lang geht, sondern ich bin einfach immer seit 9 Jahren mittlerweile dabei und habe mich von klein hochgearbeitet, über verschiedene Projekte und so weiter und bin, glaube ich, oder bin gut akzeptiert. Definitiv.
Ja, gehe ich auch von aus, weil du hast ja auch eine sehr angenehme Persönlichkeit. Weil ich glaube, womit du das verscherzen kannst mit den Leuten, ist, wenn du halt arrogant und besserwisserisch bist und das Geld zum Fenster rauspustest.
Ja.
Und das machst du halt alles nicht.
Nein.
Ne, das heißt, ich glaube, wenn man bescheiden ist, normal mit und wichtig orientiert, redest du auch mit jedem normal. Also so wie du mit mir redest, redest du mit deinem Vater und so redest du mit den Mitarbeitern.
Ja.
Ne, ist halt alles normal. Und ich glaube, wenn du das machst, dann ist auch alles fein. Ja.
Das ist das A und O.
Ja.
Das vernünftige Miteinander auf Augenhöhe.
Was sind denn so Sachen Richtung Führung, die du zum Beispiel von deinem Vater und deinem Opa übernommen hast, wo du so merkst, oh, wie das machen, das ist schon nice, das mache ich auch so?
Die sind extrem fair. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn jemand eine Notsituation hat, ein Mitarbeiter, der seit Jahren Gutes für uns tut, kann jederzeit bei uns anrufen und wir kümmern uns so gut wir können um jedes Problem. Mhm. Ob das private Natur ist, geschäftlich, der Hund eine OP braucht, irgendjemand in der Familie irgendwas hat oder wie auch immer, jeder hat unsere private Telefonnummer, jeder kann uns 24/7 anrufen, ob Heiligabend, ob Silvester, ob mitten in der Nacht, egal, wenn ein Problem da ist. Jetzt ein ernstes natürlich, ne? Also jetzt nicht, mir ist der Kaffee ausgegangen, dann ja, sind wir da und dann kümmern wir uns und dann tun wir unser Bestes, irgendwie zu helfen. Und das habe ich definitiv übernommen und das ist mir sehr, sehr wichtig.
Ja, und ich finde, man macht das gar nicht, weil es einen Effekt hat. Man macht das, weil es was Richtiges und Gutes ist und dennoch hat es einen Effekt. Ne, die Leute merken das, bleiben loyal und reden auch darüber.
Ja, aber deswegen macht man das nicht.
Nee, eben, sondern, das meine ich, genau, deshalb macht man das nicht.
Wenn die Leute Jahre, teilweise Jahrzehnte für uns arbeiten und uns ja auch unterstützen und auch schon mal einen Samstag machen, auch schon mal die Extrameile gehen.
Ja.
Ich meine, nur mit den Leuten sind wir so weit gekommen.
Ja.
Also alleine unmöglich, ganz klar. Und dann muss man auch zurückgeben.
Ja.
Und das sind so Situationen, wo wir das versuchen.
Ja.
Und, ja. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen.
Gibt es bestimmte Sachen, die du anders machst?
Ich glaube, ein ganz klares Zeichen, ich duze mich mit allen.
Ah,
mein Vater sieht sich mit jedem.
Ja.
Ich duze mich mit allen, das ist eine Kleinigkeit.
Aha.
Hat auch ein Generationsding definitiv. Ja. Und ich bin dadurch aber auch noch näher an vielen Mitarbeitern, mit Sicherheit.
Ja.
Aber so grundsätzlich viele, viele Kleinigkeiten. Ich glaube, ich mache viele Dinge einfach meiner Generation entsprechend. Und vielleicht dadurch auch ein bisschen moderner, ein bisschen anders. Ja, aber die Kernelemente sind im Großen und Ganzen dieselben.
Ja, cool. Jetzt leitest du ja auch so eure D2C-Sparte. Du hast ja ein paar Sachen mitgebracht. Vielleicht können wir uns das mal anschauen. Kannst du uns mal so 1, 2, 3 Sachen zeigen, die ihr habt, auf die du besonders stolz bist oder die besonders sind?
Ja, also ich habe mal ein paar Produkte mitgebracht, die wir selber produzieren, einfach mal, um zu zeigen, was für eine Bandbreite wir haben. Einmal vorweg, der BIMS-Schwamm. Das war das erste Produkt, was mein Opa erfunden hat, worauf das Titania, was es jetzt ist, überhaupt erfunden wurde, also aufbaut. Das ist ein PU-Schaum.
Boah, der ist ja hart.
Ja, das ist, um die Hornhaut zu entfernen.
Ja, ja.
Und der nutzt sich aber ab. Dadurch setzen sich die Poren immer wieder frei.
Ja.
Das ist das Besondere daran. Eigentlich wollte mein Opa eine Thermoskanne erfinden. Der Bayer AG zusammen.
Nice.
Ja.
Einer meiner Vorfahren hat den Adventskranz erfunden.
Echt?
Ja.
Auch nicht schlecht. Ja, dann haben wir einen Kunststoffspritzguss, wo wir unter anderem Fußpfeilen und zum Beispiel so Haarbürsten produzieren.
Cool. Ja. Guck mal, es kommt hier raus. Ne? Das ist eine Haarbürste?
Ja.
Ich darf jetzt nicht meine Frisur ruinieren. Aber.
Dann haben wir unter unserer Naturkosmetik-Marke NIOC die erste plastikfreie Tuch-Gesichtsmaske entwickelt.
Ja.
Ja, dann machen wir unter Berryvel Haarfarbe, die wir selber entwickeln und produzieren. In Solingen haben wir die größte Produktion für Nagelscheren, Pinzetten und in Solingen haben wir die größte Produktion für Nagelscheren, Pinzetten, Stahlwaren.
Mega.
Und mit einer Lederwarenmanufaktur dabei. Das heißt, die Lederetuis
nähen wir von edel.
Hand selber in Solingen.
Boah, was kostet sowas?
Jetzt hast du mich. Die kleinen Etuis fangen bei 39 Euro an und das dürfte bei um die 50, 60 Euro liegen.
Cool. Cool. Also ich stecke das ein. Wer es für 40 will, schreibt mir auf LinkedIn. Ja, mega, aber man merkt, die Quali ist sehr gut.
Ja, das ist Erbe, unsere Premium-Marke.
Ja. Und das finde ich auch gerade so spannend, also an dir und an euch, dass ihr seit Generationen eine Firma leitet. Und dann, guck mal, wann hat Opas gestartet? Wie viele Jahre ist das her?
76.
Guck mal, seit 76 Jahren und dann macht ihr immer noch komplett neuen Kram. Ne? Ja. Also ihr hättet auch sagen können, komm, wir machen hier Cremes, wir haben eine Fabrik. Der nächste Junior übernimmt die Fabrik und dessen Kinder übernehmen auch die Fabrik. Wir machen einfach nur das. Könntet ihr sagen. Ist ja auch ein gutes Business an sich. Aber dann immer wieder zu sagen, ey, setz doch einen drauf, wir gucken uns, was noch geht, das finde ich heftig.
Ja. Das macht es aber auch spannend.
Ja.
Also die vielen neuen Dinge machen es natürlich spannend. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu breit wird,
ja,
weil es wird halt auch unübersichtlich.
Ja. Und ihr seid ja geografisch, wo ist es, da hinten bei Aachen, oder? Ja,
wir haben einen Standort, oder wir kommen aus Wülfrath, die Tanja-Fabrik, und ich wohne auch in Wülfrath, das sind 20 Minuten von Düsseldorf, vom Flughafen. Dann haben wir einen Standort in Solingen, Klingenstadt, Solingen kennt man, sagt einem was, auch diesen Solingen-Schriftzug.
Die hatten früher so Herr-der-Ringe-Schwerter.
Zum Beispiel. Und in Aachen haben wir Dr. Sacher Kosmetik GmbH, da ist unsere Entwicklung für Kosmetik.
Okay, cool. Jetzt bist du ja auch reingekommen vor einigen Jahren. Wie gehst du das Thema Hiring an? Also sowohl bei der Fabrik ist es ja sehr stark so Blue-Collar-Hiring. Ihr habt ja wahrscheinlich alle Berufe, die es in einer normalen Fabrik für Leuten, die einfach so Aushilfen sind, die auf dem Workflow arbeiten, bis hin zu Maschinenbauern, die das Ganze warten, aufbauen. Ne, gibt es eine gute Bandbreite. Dann habt ihr aber auch noch so Dr. Sacher, Vertrieb auf verschiedenen Ebenen, habt eine D2C-Sparte für Online-Marketing. Das heißt, wie gehst du das Thema Hiring an für so viele unterschiedliche Berufsarten?
Genauso unterschiedlich wie auch die Berufsarten, die wir haben. Teilweise gehen wir über Headhunter, Personalvermittler. Teilweise arbeiten wir klassisch mit Stellenausschreibung. In Wülfrath haben wir mit dem Berufskolleg, was bei uns zuständig ist und in der Nähe, eine Kooperation.
Ja.
Da prämieren wir zum Beispiel die beste Technikerarbeit jedes Jahr mit einem Geschenk, also mit einem Bonus, mit einer Prämie. Und Schüler, Klassen können bei uns Betriebsbesichtigungen machen. Und da haben wir eine Kooperation, dass wir da direkt am Nachwuchs quasi dran sind. Dann forcieren wir jetzt wieder selber ausbilden. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wir haben viele leitende Angestellte, die bei uns die Ausbildung gemacht haben.
Naja, ja.
Was haben wir noch? Ja, Netzwerk, ganz wichtiges Thema.
Ja.
Also eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Mein LinkedIn-Kanal wird der nächste, hoffentlich nächste große Hiring-Zubringer.
Bestimmt, ey, vor allem wenn du hier Reels und Snippets aus diesem Interview postest, Julius, da werden dir die Leute, ich lege meine Hand dafür ins Feuer, also pro Reel 15 Bewerbungen.
Auf jeden Fall.
Gehe ich von aus.
Ja.
Nur A-Player. Spätestens,
wenn du das teilst.
Hundertprozentig, mache ich. wie viele, es gibt ja dich, dein Vater, dein Bruder kommt nach, da gibt es sehr viele Mitarbeiter. Du hast eben schon die Führungsriege angesprochen. Das heißt, habt ihr dann einfach eine Führungsriege dazwischen oder wie ist dann eure Organisationsstruktur?
Sehr fragmentiert, würde ich fast sagen. Also wir haben insgesamt drei Gesellschaften an drei Standorten.
Ja.
Die sind komplett unabhängig voneinander. Generell sage ich gerne, wir sind eigentlich ein Konzern, nur 100-mal kleiner.
Ja.
Also wir haben mehr Abteilungen, die zwischen 1 und 4 Leuten groß sind, als Abteilungen, die über 10 Leute groß sind. Und die Mitarbeiter bei uns haben einfach ein extrem breites Fenster, in dem sie agieren dürfen und sollen. Und viel Verantwortung. Und ja, das geht einfach nur mit richtig, richtig guten Leuten.
Ja.
Also, ja.
Und habt ihr verschiedene Level? Also habt ihr einmal so eine Art, weil bei der Größe wird es ja langsam komplex. Und es reicht dir vielleicht nicht, wenn du unbedingt so ein paar Teamleads hast. Du musst ja auch irgendwann, keine Ahnung, kaufmännischen Leiter haben und einen Head of Marketing. Also du brauchst ja verschiedene Level von Führungskräften.
Ja, natürlich. Wir haben zum Beispiel einen Betriebsleiter, dann die Abteilungsleiter darunter. Aber wir haben eine sehr flache Hierarchie. Außerdem weder mein Vater noch ich, wir haben keine Assistentin, keine Vorzimmerdame oder sonst irgendwas. Jeder kann jederzeit zu uns ins Büro kommen und seine Themen mit uns besprechen. Ohne Termin, ohne alles. Das ist uns extrem wichtig.
Cool.
Das wird auch wahrgenommen, zum Glück. Und das gilt nicht nur fürs C-Level, sondern entsprechend für, sag mal, die einfacheren Jobs in der Produktion. Jeder kann jederzeit zu uns kommen. Aber natürlich haben wir auch eine gewisse Struktur.
Ja.
Also ob das ein Vertriebsleiter ist oder ein Betriebsleiter, darunter dann die Abteilungsleiter.
Ja.
Aber auch da, normalerweise ist der Abteilungsleiter und dann kommt die Geschäftsführung oder ein Betriebsleiter dazwischen.
Ja, ja, cool. Also Julius, ich finde das Ganze ultra beeindruckend. Krass, was auch deine Familie aufgebaut hat, was du heute mitbaust, weil ich finde es, du bist ja wirklich so in die Fußstapfen deines Opas und deines Vaters getreten und nicht nur, dass du den Job einfach, wie ich es vorhin gesagt hatte, ne, so als Rich Kid reinkommst und das Ganze machst, sondern du trittst halt auch in die Fußstapfen, dass das Ganze weiterführst, als wärst du die erste Generation. So gehst du ja daran. Ne? Es ist Day One, wir bauen auf, jetzt gilt, wir wollen jetzt viel aufbauen, ich habe noch 40 Jahre Arbeit, in denen ich gut arbeiten kann, let's go, beeindruckend.
Ja, ich habe Ziele. Also mein Ziel ist nicht einfach so weiterzumachen, sondern mein Ziel ist auf der Basis nochmal mein cooles Ding zu schaffen.
Ja.
Oder das entsprechend so weiterzuentwickeln, wie ich mir das vorstelle mit dem Team gemeinsam.
Ja. Ja, und da kann auch, ich glaube, eine frische Generation mit einem frischen kann auch nochmal ganz anders pushen. Na, weil zum Beispiel auch sowas wie D2C.
Ja.
Online-Marketing. Ne, das musst du halt mit 60 nicht unbedingt noch anfangen.
Nein, das ist jetzt ein neuer Channel, den wir vor 3 Jahren angefangen haben, der am stärksten wächst aktuell.
Ja, glaube ich.
Und der auch richtig Spaß macht.
Ja. Genau, aber da, musst
auch
du
halt wichtig.
Aber da musst du Bock drauf haben. Du musst halt auch mal ein Tücken jünger sein.
Ja.
Um nicht einzugraben. Cool. Julius, zum Schluss, ich habe noch 2 coole Games mitgebracht. Oh. Wir spielen ja im Podcast hier immer coole Spiele, auch einige der Favorites unserer Hörer. Das erste ist Entweder oder.
Entweder oder.
Heißt, ich nenne dir 2 Sachen. Du sagst einfach, was du davon besser findest.
Okay.
Ready?
Bin gespannt.
Okay, also das erste, Julius. Arbeit am Handy oder am Laptop?
Laptop.
Rechte Spur oder linke Spur?
Ganz klar linke Spur.
Ich dachte es mir. Büro oder Fabrik?
Ganz schwer. Fabrik ist schon cool. Bin ich leider auch teilweise zu selten. Aber im Endeffekt findet meine Aufgabe im Büro statt.
Hilft dir eigentlich deine Ausbildung?
Ja.
Dabei in der Fabrik?
Technisches Verständnis, extrem wichtig. Wir haben hunderte Maschinen und zu wissen, technisches Verständnis ist enorm wichtig.
Ja, glaube ich. Obwohl es ja ein bisschen was anderes ist, aber besser als nix. Okay, dann Retail oder Online-Verkauf?
Auch schwierig, hat beides sein Für und Wider. Online einfach schnell. Man hat direktes Kundenfeedback, die Margen sind höher, aber für die Produktionsauslastung brauchen wir den Retail, weil wir einfach die Stückzahlen brauchen. Wir sind auf großes Volumen ausgelegt und das geht vor allem über den Retail.
Ja, cool.
Und also beides.
Ja, beides. Und zum Schluss, Arbeit oder Urlaub?
Arbeit.
Arbeit, cool. Das war das erste Spiel. Ich glaube, du hast alles aus Beantwortung gesehen, wie ich halb erwartet habe. Wobei, bei Arbeit im Handy oder Arbeit am Laptop, es kommt immer darauf an, ich glaube, wir haben auch viele Leute, die sind einfach sehr viel unterwegs, die sind einfach sehr viel am Handy. Und die haben alles so ausgerichtet, dass es einem alles um Handy weggeht.
Bin ich auch. Ich arbeite auch super viel am Handy.
Ja.
Ich arbeite aber lieber am Laptop. Also ich habe lieber meinen Platz und ich bin nicht der allerorganisierteste. Und das ist dann am Laptop für mich deutlich einfacher als am Handy, weil da finde ich dann die Sachen nicht wieder und so.
Verstehe.
Und
das ist echt nervig. Ich finde, das kommt zum Beispiel LinkedIn-Beiträge, schreibe ich lieber am Handy. Weil irgendwie ist es dann näher dran, das schnell zu tippen, finde ich. Dann kann ich nochmal was reindiktieren. Das finde ich, das ist nochmal näher dran als am Laptop.
Ja, das mache ich auch viel am Handy.
Ja. Gleichzeitig Calls würde ich am Handy wahnsinnig werden.
Katastrophe.
Nee. Okay. So, Julius, das letzte Game für heute. Hire or Fire.
Hire or Fire.
Benannt nach dem Podcast. Und zwar sage ich dir immer eine Person und du musst sagen Hire oder Fire. Also ob du sie einstellen würdest oder feuern.
Let's go.
Okay, das erste. Lagerarbeiter, der jetzt E-Com machen will.
Der schon bei uns Lagerarbeiter ist oder jemand, der sich fremd bewirbt?
Steht da nicht. Oh. sagen wir einer von euch.
Ja, einer von uns würde ich mir auf jeden Fall anhören.
Cool.
Weil, würde ich mir auf jeden Fall anhören, schauen, was sind seine Ideen etc. Dann kann man das gegebenenfalls ausprobieren oder auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall, muss man sich das anhören.
Cool. Dann andersrum, E-Com-Mitarbeiter, der jetzt im Lager arbeiten will.
Wenn das seine neue Berufung ist, habe ich da
kein Problem mit. Cool. Dann ein Controller, der aber schon vom Start an sagt, dass er eure gesamte Firmenflotte auf E-Autos umrüsten will.
Nein.
Feier. Dann ein sehr erfolgreicher Gründer, der sich bewirbt, aber von Anfang an sagt, dass er auch Potenzial sieht und Sachen umkrempeln will.
Heier.
Und zum Schluss, Berufseinsteiger mit sehr schlechten Schulnoten, aber sehr guten Praktika.
Heier.
Würde ich auch so machen. Cool. Ey, Julius, danke, dass du mit dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Und wenn ihr auch zu Hause mehr von diesen Folgen hören wollt, abonniert gerne den Kanal, sei es auf Spotify, iTunes, also Apple oder bei YouTube, hinterlasst uns gerne 5 Sterne. Und wenn ihr Mitarbeiter braucht, sagt, boah, wir brauchen ganz schnell Leute im E-Com, Tech-Bereich, KI, schreibt uns gerne auf startupfinish.de oder einfach mir persönlich bei LinkedIn, wir setzen uns hin, schauen, was eure Situation ist, finden euch sehr schnell gute Mitarbeiter. Bis zum nächsten Mal.